Der Glaube. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Es ist überaus wichtig, einen lebendigen Glauben zu haben. Dem aber, der euch stärken kann, laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, durch welchen das Geheimnis offenbar ist, das von Anbeginn verschwiegen war, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Römer 16, Vers 25. Ein Christ sieht viel, was traurig und bedrückend ist. Aber nichts kann mit dem verglichen werden, was Paulus sah, als er große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in seinem Herzen um seiner Brüder willen hatte. Was sah er da? Er sah Herzen, die vergeblich nach Gerechtigkeit und Seligkeit suchten. Er sah suchende Menschen, die niemals Hilfe bekamen. Er sah andere, die vergnügt und getrost, aber heimlich betrogen waren. Zu spät würden sie erwachen. Sie wussten selber nicht, dass sie Heuchler und Pharisäer waren. Was war die Ursache? Sie wussten nichts von dem Geheimnis, das mit demütigem Herzen gesucht werden muss. Sie wussten nicht, dass es offenbart war. Von diesem Geheimnis schreibt Paulus in Römer 9, Vers 31 und 32: Israel hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Weil es nicht aus dem Glauben sucht, sondern als ob sie aus den Werken komme. Zum Beispiel: Ein Mensch seufzt über seine Sünden. Er beschließt, ein besserer Mensch zu werden und fängt auch ernstlich an. Aber er fällt einmal um das andere. Er muss klagen: Ich armer Mensch. Bald findet er es unmöglich und gibt auf. Er hört von dem Heiligen Geist, aber nach seiner Meinung sind es nur die recht Bekehrten, die ihn empfangen können. Er versucht es aufs Neue, sich zu verbessern. Er betet und kämpft gegen das Böse, fällt aber wieder und tut das, was er früher verabscheute. So wird das Letzte schlimmer als das Erste. Er findet fortgesetzt, dass er die Gnade noch nicht annehmen kann, weil er noch nicht so ist, wie er sein müsste. Das wäre ein Missbrauch der Gnade. Oder ein anderes Beispiel: Einer wird erweckt und sieht, dass der breite Weg, auf dem er wandelt, nicht zum Himmel führt. Er versucht, sich zusammenzunehmen, er liest, betet und tut viele gute Werke. Das gelingt auch ganz gut. Natürlich misslingt es hier und da. Aber man ist ja nur ein Mensch. Es ist sein Trost, dass Gott vergibt. Gott ist doch barmherzig gegen einen schwachen, wohlmeinenden Menschen. Und Gott hat ihm doch Gnade und Kraft gegeben, so dass er ein anderer Mensch geworden ist, der ein christliches Leben führt und mit Gottes Hilfe noch besser werden könnte. Und was geschieht? Er wird krank und stirbt still und ruhig. Er wird vor den gestellt, der auf dem Thron sitzt, umgeben von Tausenden von Engeln. Aber was sieht er an dem Mann, das ihn nun so erschreckt? Er sieht die Wunden in seinen Füßen, Händen und seiner Seite. Das ist ihm ein furchtbarer Anblick, denn diese Wunden hatte er niemals beachtet, und nun geht ihm auf, was sie bedeuten. Nun verschwindet aller Trost. Der Wert aller Werke, Tränen und Gebete verweht wie Spreu im Wind. Nun sieht er, wen er verachtet und beleidigt hat mit seiner pharisäischen Frömmigkeit. Darauf hatte Jesus hingedeutet im Gleichnis von dem Pharisäer, der Gott dankte, aber nicht für empfangene Gnade und Barmherzigkeit, sondern dafür, dass er besser war als andere Menschen. Hiervon sagt Pontypidan: Ein Mensch kann unermüdlich in seiner Arbeit und treu in seinen Worten und Werken sein. Er kann die ganze Bibel kennen und für wahr halten. Er kann die wahre Lehre tapfer bekennen und mit seinem Blut bekräftigen. Ja, er kann sogar im Namen Jesu Wunder tun, wenn der Zustand der Gemeinde es erfordert und Gott es will. Und trotzdem kann ihm das rechte Kennzeichen des Gotteskindes fehlen, der gerecht und selig machende Glaube. Und mit all seinen Vorzügen geht er ewig verloren. Jesu Worte von den vielen, die versuchen, durch die enge Pforte zu gehen, aber nicht können, werden oft und auf mancherlei Weise bekräftigt. Man kennt nicht das Geheimnis des Evangeliums. Das ist die Ursache. Und warum hat man es nicht erkannt? Erstens, es ist verborgen und nicht leicht zu erkennen. Zweitens, meinen andere, es sei zu leicht verständlich. Drittens, hat man ein falsches Bild davon bekommen. Die, denen es leicht fällt, dasselbe zu glauben, sehen nicht dessen wahren Inhalt. Die ihn wirklich sehen, können ihn nicht glauben. So große und herrliche Dinge enthält er. Mit dem Verstande kann man den Inhalt des Evangeliums leicht fassen. Mit dem Herzen es zu fassen, ist ohne den Heiligen Geist ganz unmöglich. Und doch nehmen viele an, dass sie es richtig verstanden haben, wenn sie nur ein klein wenig davon wissen. Sie sagen: Wer weiß nicht, dass Christus für uns gestorben ist, so dass wir ohne Verdienst durch den Glauben gerecht werden? Gut, aber was weiß dein Herz davon? Wenn du von Herzen glaubst, dass du um Christi willen vor Gott gerecht bist, dann müsste doch dein Herz brennend werden, mit dem Geist und mit Feuer getauft und von Neuem geboren werden. Solange das nicht geschehen ist, solange dein Glaube nichts ausrichtet, hast du nicht im Lichte des Geistes das Geheimnis gesehen, sondern es ist dir nur durch fleischliche Sicherheit leicht geworden zu glauben. Wenn du aber aufwachst und erkennst, wie verloren und verdammt du bist, dann wird es schwer zu glauben. Wir können nicht aus uns selbst glauben. Wenn es um das Evangelium geht, meinen alle, dass sie ausgelernt haben. In Wirklichkeit aber gibt es auf Erden keinen Menschen, der es ganz verstanden hat. Das sagt Paulus in Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Dr. Swebelius' Wort haben wir schon früher angeführt. Das Gesetz kennen wir von Natur ziemlich gut. Das Evangelium aber ist ein Geheimnis, das aller Vernunft verborgen ist. Und Luther sagt: Das Evangelium ist der Christen allerschwerste Kunst und höchste Weisheit, darin sie ihr ganzes Leben lang Schüler verbleiben. Aber doch widerfährt demselben eben die leidige Plage, dass keine Kunst leichter und so schnell ausgelernt zu sein scheint als diese, dass, wenn jemand es einmal gehört und gelesen hat, wähnt er gleich Meister und Doktor darin zu sein und will nun etwas anderes und Neues hören. Solche Menschen sind daran zu erkennen, dass sie nicht oft an das Evangelium denken. Und wenn die Rede darauf kommt, warten sie ungeduldig auf das Ende und wollen etwas anderes hören. Sie denken etwa so: Ich weiß wohl, was ich glauben soll. Ich kenne Gottes Gnade. Aber wie sollen wir leben? Was sollen wir tun? Lasst uns davon hören. Sie bekommen aber nie die rechte Lust und Kraft zum Leben, weil sie nicht verstanden haben, was ihnen wirklich fehlt, nämlich das Leben selbst, die rechte Bekehrung und der rechte Glaube. Sie sind nie über sich selbst richtig verzweifelt gewesen, haben aber auch nie erfahren, was Glaube ist oder was der Glaube und die Gnade wirken. Dann hätten sie nie gesagt, dass sie davon genug gehört hätten. Wenn ich nur recht Gott und seine Gnade erlebe, dann bekomme ich auch Lust und Kraft zum Guten. Das sagt das Wort, und die Erfahrung lehrt es uns. Wie auch Johannes sagt: Wer nicht lieb hat, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Kennen wir Gott recht? Dann werden wir ihn auch lieben. Gott ist ja eine so große, brennende Liebe, dass niemand ihn kennen kann, ohne von seiner Liebe entzündet zu werden. Die Liebe ist die Mutter aller guten Werke. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Wer glaubt, das Evangelium zur Genüge verstanden zu haben, der hat noch nicht die ersten Buchstaben gelernt. Wenn sich jemand dünken lässt, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie man erkennen soll. 1. Korinther 8, Vers 2. Das Evangelium umschließt so viel, dass der, der es sieht, es nicht zu glauben vermag. Wer es leicht glauben kann, sieht nicht, was es enthält. Luther sagt: Wenn wir recht das erfassen und glauben könnten, was das Evangelium verkündigt, dann könnten wir nicht leben, sondern würden vor überaus großer Freude sterben müssen. Wer einen Blick für das Evangelium bekommen hat, der kann nicht so kalt und gleichgültig sein wie diese Ausgelernten und Satten. Es würde nicht so schwer sein, Christus zu folgen, lieben, dienen, bekennen, etwas um seinetwegen zu leiden und entbehren, wenn man nur glaubte, was das Evangelium enthält. Hier ist nun die Ursache, weshalb viele nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus sagt: Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater, und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren. Matthäus 11, Vers 27. Wenn es der Sohn einem Menschen nicht offenbart, ist alles vergebens. Im 25. Vers sagte Jesus: wem er es offenbaren will. Du hast solches den Weisen und Klugen verborgen und hast es den Unmündigen offenbart. Die Weisen und Klugen sehen nicht, dass sie unmündig sind, sondern meinen, dass sie durch ihr Studieren das Evangelium verstehen können. Viele studieren das Evangelium, als wäre es eine Wissenschaft. Denen verbirgt er es. Paulus war ein Meister, das Evangelium zu verkünden. Es war aber seiner Meinung nach nicht genug, dass man nur seine Predigten hörte und seine Briefe las. Alles beruhte auf Gottes Offenbarung. Und darum betete er, wenn er an seine Gemeinden dachte. Im Epheserbrief schreibt er, wie er darum bete, dass Gott ihnen seinen Geist geben möchte, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Epheser 1, Vers 17. Wie kommt es denn, dass so viele niemals nötig haben, sich vor Gott zu beugen und mit Ernst und Fleiß das Evangelium zu erkennen suchen, während die ersten Glaubenshelden bekennen mussten, dass sie es noch nicht fassen konnten? Diese Ausgelernten und vom Teufel Verblendeten müssen erst die Anfangsbuchstaben im christlichen ABC lernen. Möchten Sie dies bei Zeiten bedenken. Der Glaube ist nicht leicht. Wir können das Geheimnis des Evangeliums kurz und einfach so ausdrücken. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. 2. Korinther 5, Vers 19. Das ist das Geheimnis, dass Gott mit der Welt versöhnt ist, seit der Stunde, da der eingeborene Sohn die Sünden der Welt auf sich nahm. Das ist das Geheimnis, dass nur Christi Blut einen Wert hat, wenn ein Sünder begnadigt werden soll. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, auch wenn er so fromm wäre wie ein Heiliger. Das ist das Geheimnis, dass alle Sünden, auch die, die dich heute bekümmern, durch Christi Tod versöhnt sind. Von Gottes Seite gibt es nichts, was dich hindert, zum Gnadenthron zu kommen. Du darfst kommen, so zerknirscht oder so hart, so fromm oder so gottlos, so rein oder so unrein, wie du bist, und die Gnade erhalten, die zur Gerechtigkeit und Heiligung gegeben ist. Davon zeugen das Alte und das Neue Testament. Gott ist allein versöhnt durch Christi Blut. Kein Werk kann die Gnade Gottes verdienen und keine Sünde sie verhindern. Übrig bleibt nur, dass der Sünder zu dem Vater kommt, der schon versöhnt ist und durch den Glauben das annimmt, was Christus getan hat. Aber dahin kommen wir nicht, ehe das Gesetz den eingebildeten, eigengerechten und stolzen Sünder ratlos gemacht hat. Durch das Gebot wird die Sünde lebendig, die Begierde wird erweckt, die Sünde wird so groß, dass man ganz den Mut verliert und alles für verloren ansieht, dann ist es nicht leicht zu glauben. Im Allgemeinen hängt das damit zusammen, dass man die Wahrheit von der Gnade nicht anerkennen will, wenn es darum geht, sie anzunehmen. Wenn ein Mensch, der in Not geraten ist, von der freien Gnade hört, denkt er oft, das ist wahr und gut für den, der bekehrt und neu geboren ist. Das bin ich noch nicht, und darum kann ich sie nicht annehmen. Es ist wahr, dass die Unbekehrten und Sicheren die Gnade verachten, keinen Nutzen von Christi Verdienst haben. Sie dürfen aber zu Christus fliehen und seine Gnade annehmen, wenn sie in Sündennot gekommen sind. Der Gedanke ist ganz falsch, dass man von Neuem geboren sein muss, ehe man die Gnade annimmt. Dann würde niemand dazu kommen. Sobald du in solche Not gekommen bist, dass du in deinem selbstsicheren Zustand nicht leben kannst, sondern anfängst, dich zu dem Vater zu kehren, den du verlassen hast, dann bist du hinreichend bekehrt, um einen großen Trost entgegenzunehmen. Nicht den Trost, dass du bekehrt, neugeboren und so bist, wie du sein müsstest, sondern den Trost, dass du erkauft bist durch das Blut des Sohnes Gottes, gerade so, wie du bist. Dann erst wird dein Inneres umgewandelt. Von dem Tage an siehst du eine ganz neue Welt. Du bekommst neue Gedanken. Du sprichst eine neue Sprache. Du tust neue Werke. Diese Neugeburt kann also nicht vor dem Glauben kommen. Sie ist eine Folge des Glaubens, wie Luther sagt. Der Glaube ist ein Werk Gottes, der uns umwandelt und wiedergebiert aus Gott und uns zu neuen Menschen macht. Du sollst also nicht als bekehrt und neugeboren zu Christus fliehen, sondern als gottlos und verloren. Lese dazu Römer 4, Vers 5. Christus hilft dir also nicht erst, wenn du so bist, wie du sein müsstest. Das tut er, wenn du nicht so sein kannst, wie du sein müsstest. Der Glaube kommt aus der Predigt. Nach der Schrift beruht unsere Erlösung auf dem Glauben. Wir wollen darum diese Frage beantworten. Wie kommt man zum Glauben? Was ist der Glaube? Christus sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. In Jesaja 55 lesen wir, höret, so werdet ihr leben. Der Glaube kommt also aus dem Hören. Er kommt nicht von sich selbst. Er kommt auch nicht durch bloßes Wünschen und Warten auf den Heiligen Geist. Er kommt auch nicht dadurch, dass wir an unseren Herzen arbeiten, um es zum Glauben zu bewegen. Merke und höre, was Gott sagt. Fasse ihn beim Wort, er wird dich nicht belügen. Es mag aussehen, wie es will, mit deinem Verdienst oder mit deinem Streben, ein besserer Mensch zu werden, oder mit deinem Herzen. Wenn du nur Gott beim Wort nimmst und mit dem Glauben des Herzens sein Zeugnis von Christus ergreifst, dann hast du sofort den ganzen Erlöser mit allem, was er dir erworben hat. höre, wie wunderbar Paulus in Römer 10, die Verse 6 bis 9 davon spricht. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das Wort ist dir nahe. Du hast das Wort vom Glauben. Nimm das Wort an, dann hast du Christus. Dir scheint, als sei Christus weit weg, als wäre er im Himmel oder im Abgrund, und dabei weißt du, wo er ist und wie er dein werden kann. In dem Augenblick, in dem das Wort von Christus in deinem Herzen Raum gewinnt, hast du Christus mit seinem ganzen Verdienst, ja alles, was das Wort enthält. Auf diese Weise errettet Gott uns. Gott gibt dir ein Wort, du nimmst es an, und sofort hast du, was das Wort enthält. Das wollte Jesus uns lehren, als er umherzog und allen durch ein Wort half. Er sprach ein Wort. Sie glaubten, und gleich geschah es. Besonders lehrreich ist die Geschichte von dem Mann im Dienst des Königs in Johannes 4, die Verse 46 bis 53. Sein Sohn lag im Sterben. Er bat, dass Jesus kommen möchte, um ihn zu heilen. Da antwortete Jesus: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort und ging heim. Erst am nächsten Tag erfuhr er, dass der Sohn genau in dem Augenblick gesund wurde, als Jesus das Wort sagte. Das heißt, im Glauben wandeln. Der Mann konnte nichts sehen. Jesus ging nicht mit ihm. Auch kriegte er kein Heilmittel mit, das er anschauen konnte. Er bekam nur ein Wort. Ebenso sollen wir uns mit einem Wort vom Herrn begnügen lassen und im Glauben wandern, auch wenn wir nicht gleich sehen, dass das Wort in Erfüllung geht. Daheim im Himmel ist alles wohl. Auch wenn wir im Dunkeln wandern, werden wir einmal an jenem großen Tage sehen, dass es wirklich so war, wie das Wort es versprach. Es ist sehr wichtig, dies seinem Herzen einzuprägen. Viele ängstigen sich sehr, ehe sie von ihren Gefühlen loskommen und dies Geheimnis verstehen. Man muss damit anfangen, ein Wort von Christus anzunehmen und sich darauf zu verlassen. Man will immer etwas im Herzen fühlen und das Leben des Geistes in seinem Inneren erfahren, ehe man glauben kann. Aber erst müssen wir das Wort annehmen. Wie kann ich wissen, dass es mir gehört, fragst du. Christus ist für alle gestorben, und die Einladung des Evangeliums ist an alle gerichtet. Aber darum sind nicht alle selig. Der Herr sagte ja: Ihr seid nicht alle rein. Gib Acht auf das Wort. Nur das Wort aus Gottes Mund kann dir Gewissheit geben. Der Glaube kommt durch das Hören. Und wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Wenn manche nicht selig werden, kommt es daher, dass sie nicht glauben. Beachte also das, was Gott spricht. Der rettende Glaube ist nicht dasselbe wie ein theoretisches Wissen von dem Erlösungsweg. Der seligmachende Glaube ist auch nicht ein allgemeines Fürwahrhalten oder Zustimmen zu dem, was Gott gesagt hat. Nein, er erweist sich in dem, dass ein armer Sünder die Zusage von der Vergebung der Sünden annimmt. Das kannst du bei allen sehen, die errettet wurden. Die Sünde und Gottes Urteil erschreckten sie. Aber das Wort von Christus zog sie zu seinen Füßen, und dann sagte er: Dein Glaube hat dir geholfen. Seinen Trost aus der Zusage der Gnade zu holen und unter allen Anfechtungen von der Sünde und dem Gesetz an diesem Trost festzuhalten, das ist Glaube. Ein solcher Glaube vereinigt den Menschen mit Christus und seinem Wort, so dass er ohne ihn nicht leben kann. Der Glaube kommt aus dem Hören. Hast du deinen Glauben aus Wind und Wetter, aus dem Nichts oder aus deinen eigenen Gedanken, so dass du das Wort nicht nötig hast? Ja, dann ist das kein Glaube, sondern fleischliche Sicherheit. Darum sagt Christus nur: Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Er nennt nicht mal den Glauben, nur sein Wort, um die Aufmerksamkeit auf sein Wort zu lenken. Wir müssen bedenken, dass wir nicht durch einen Glauben errettet werden, der aus unserem Herzen herauswächst, sondern nur durch den, der durch sein Wort geschaffen wird.